Ich würde gar nicht sagen, man muss mit den Töchtern sprechen, sondern man muss sich einfach mal 10 Minuten auf einen Bahnhofsvorplatz stellen und einfach nur die Augen aufmachen. Dann ist die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz schon traurigerweise, aber sehr eindrucksvoll untermauert. Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren so fundamental verändert, dass das für den einen oder anderen unwiderruflich ist und vor allem für mich persönlich auch mehr als erschreckend. Wir haben immer wieder dieselben Straftatbestände, die von Jahr zu Jahr größer und dramatischer werden. Wir haben immer wieder die gleiche Empörungsindustrie dahinter, übrigens genau die, die nie zur Lösung des Problems beitragen, sondern sich einfach nur empören, weil sie aus ihrer Berliner Scheilatte-Mitteblase raus instrumentalisieren wollen, die ihre Ideologie nach vorne treiben wollen. Man sieht, dass unsere soziale Infrastruktur schon fast brach liegt. Hohe Verwahrlosungen, hohe Gewaltbereitschaft, Aggressivität, Gewaltdelikte, Sexualdelikte und all das sind insgesamt Entwicklungen, die dieses Stadtbild prägen sollen. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung haben wir eine überproportionale Auffälligkeit von Menschen aus den Asyl Hauptherkunftsländern in den wesentlichen Straftatbeständen. Und das gilt es nicht zu ignorieren.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir einen hochprominenten Gast aktuell in der Sendung haben, Manuel Ostermann. Sie kennen ihn vielleicht, er ist immer mal wieder in den Medien und vor allem auch wegen seinem Buch ein Bestseller, Spiegelbestseller. Deutschland ist nicht mehr sicher, so seine These. Bedrückend. Er schreibt, wie unsere Polizei zwischen Politik und Straße aufgerieben wird. Manuel Ostermann ist der stellvertretende Leiter, also der Vizechef der deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Ostermann, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Wir haben jetzt diese Debatte rund um die Stadtbildaussage von Kanzler Merz. Die tobt jetzt schon ein paar Tage, ja schon fast viel. Wer hätte gedacht, dass das so lange tobt? Kanzler Merz hat gesagt, es gäbe Probleme in diesem Stadtbild, die seien auch, oder spitz formuliert, weil die Flüchtlinge dieses Stadtbild in Deutschland prägen. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie diese Aussage gehört haben von Kanzler Merkel? Was waren da Ihre ersten Gedanken?
Also zunächst einmal finde ich es verantwortungsvoll und richtig, dass der Bundeskanzler eben genau diese Realität anspricht, die ganz viele Menschen in Deutschland jeden Tag begleitet, beschäftigt und auch große Sorgen bereitet vor allem. Und noch viel stärker fand ich, dass der Bundeskanzler diese Aussage sogar noch bekräftigt hat, indem er sie erneut wiederholt hat. Und es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diese Debatte jetzt führen. Denn wir haben über Jahrzehnte hinweg immer bagatellisiert, ignoriert und tabuisiert. Und das sogenannte Stadtbild, was viele Faktoren ausmacht, wurde immer dramatischer, bis hin, dass viele Menschen öffentliche Plätze, Veranstaltungen, traditionelle Feste zu bestimmten Tageszeiten schlicht und ergreifend meiden, weil sie Angst haben, Opfer einer Straftat zu werden. Also, er hat nicht nur Recht, sondern es ist auch einfach Realität in Deutschland.
Erstaunt Sie das Ausmaß dieser Debatte? Ich meine, sogar sein Vizekanzler Klingbeil hat diese Aussage kritisiert. Wir diskutieren seit Tagen, wie ich gesagt habe. Erstaunt Sie das? Ist das richtig? Ist das übertrieben? Wie sehen Sie diese Debatte, das Ausmaß der Debatte?
Das ist ja so richtig typisch Deutschland aktuell, leider Gottes, dass wir uns völlig überhöhen und dann auch gegenseitig verlieren, wenn wir in diese ganzen Debatten gehen. Das ist oftmals ein Gefühl von ideologischen Grabenkämpfen, so hat man so das Gefühl. Denn mal ganz sachlich, was hat denn der Bundeskanzler gesagt? Er hat gesagt, das Thema Migration müssen wir noch effizienter in den Griff bekommen und der Innenminister Dobrindt ist dabei. Und er hat gesagt, dass wir ein gestörtes Verhältnis in einem Stadtbild haben und jeder, der nicht populistisch denken will, der nicht ideologisch denken will, kann das schon sehr wohl einsortieren. Es gibt ja jetzt auch Befragungen und statistische Erhebungen, wo knapp 70% der in Deutschland lebenden Menschen die Aussage vom Bundeskanzler unterstützen. Also mich hat das leider nicht gewundert, diese Überhöhung in der Debatte und diese permanente Empörung. Es zeigt, wie gespalten unsere Gesellschaft mittlerweile ist. Aber umso wichtiger ist, dass man genau das jetzt auch mal vorbeifließen lässt, diese Debatte aushält und aus der Rhetorik in konsequente Maßnahmen umschwenkt, damit wir hier wieder ein friedvolleres Bild haben, damit die Kriminalstatistiken wieder ein erträgliches Maß annehmen und vor allem, damit wir wieder vernünftig miteinander, anstatt immer nur empört übereinander reden können.
Es haben sich jetzt zahlreiche Prominente zu Wort gemeldet, demonstriert wird auf den Straßen, es wird auch zu Demonstrationen aufgerufen von den Parteien, können Sie mal sagen, meine, für all diese Leute, die jetzt sagen, ja, wir sind das Stadtbild, wir gehören übrigens auch dazu, was ist konkret das Problem bei diesem Stadtbild? Da gibt es ja vieles, was da jetzt hineininterpretiert wird, eben, dass Deutsch, dass Kanzler Merz alle meint und viele ausschließt. Wo sehen Sie das zentrale Problem rund um das Stadtbild in Deutschland?
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Selbstverständlich sind nicht alle gemeint, und selbstverständlich soll das auch nicht rassistisch konnotiert sein oder sonst irgendetwas, sondern das ist einfach Realität. Wenn wir uns also die deutschen Städte mal anschauen, insbesondere fast jeder Hauptbahnhof ist mittlerweile ein kriminalitätsbelasteter Ort. Wir haben eine große Verrohung in Teilen unserer Gesellschaft. Man sieht, dass unsere soziale Infrastruktur schon fast brach liegt. Hohe Verwahrlosungen, hohe Gewaltbereitschaft, Aggressivität, Gewaltdelikte, Sexualdelikte. In Deutschland hatten wir im vergangenen Jahr 79 Messerdelikte pro Tag. Wir haben das Phänomen, dass jede 5 Minuten ein Polizeibeamter Opfer einer Straftat wird. Wir haben ganz viele Gegenden, die komplett zugemüllt sind, wo sich Kriminalität nun mal trifft, wo sich auch abgehängte junge Menschen treffen. Und all das sind insgesamt Entwicklungen, die dieses Stadtbild prägen. Soll also bedeuten, das ist natürlich keine ausschließlich migrationsspezifische Debatte, sondern es ist ein Konstrukt aus zwei ganz zentralen Themen. Einmal die Verrohung in Teilen unserer Gesellschaft aufgrund einer fehlgeleiteten Politik in der sozialen Infrastruktur. Und einmal eine sicherheitsspezifische, wo selbstverständlich das Thema Migration reingehört, denn wir haben in vielen Phänomenbereichen bis zu 40% nicht-deutsche Straftatverdächtige, teilweise sogar bis zu 50%. Und im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung haben wir eine überproportionale Auffälligkeit von Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern in den wesentlichen Straftatbeständen. Und das gilt es nicht zu ignorieren, sondern das müssen wir schon benennen und dann auch eben Lösungen daraus resultieren lassen.
Können Sie das noch vielleicht ein bisschen ausführen? Das hat der Merkel auch spezifisch angesprochen, dass es da ein Problem mit Migranten gäbe, die aggressiv seien, die dann eben Probleme bereiten. Stimmt das wirklich? Hat Deutschland ein richtiges Problem, wenn es ein Gewaltproblem mit Migranten, mit Ausländern, mit Asylbewerbern? Oder würden Sie sagen, ja, das ist zu weit hergeholt, das war überspitzt, das war falsch vom Kanzler?
Nur mal eine Zahl aus dem Jahr 2023 und deshalb aus dem Jahr 2023, weil das Bundeslagebild für vergangenes Jahr noch nicht vorliegt. Das BKA hat eine statistische Erhebung gemacht. Das ist ein Zusammenwirken von Zahlen, Daten, Fakten, wo klar wird, dass Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern, die nur einen ganz, ganz kleinen prozentualen Anteil unserer Gesamtbevölkerung ausmacht, 8.800 Sexualdelikte begangen haben. Das sind 24 pro Tag. Und dann können wir natürlich so tun und sagen, das Problem ist nicht überbordend oder die Sexualstraftaten in Gänze sind höher. Selbstverständlich sind sie das. Nichts daran ist positiv. Wir können aber auch feststellen, dass es hier Menschen gibt, die nach Deutschland gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise und oftmals gar kein Recht mehr haben, in Deutschland zu bleiben und hier massive Straftaten begehen. Das können wir auf fast alle Deliktsfelder im Bereich individuelle Freiheit, Leib und Leben und Sexual Delikte ummünzen. Und wissen Sie, der Punkt ist ja der, und deswegen sagt der Bundeskanzler das ja auch. Dem Opfer ist es erstmal egal, welche Person diese widerwärtige Straftat begangen hat. Den Juristen ist es auch erstmal egal, wer das ist, weil der Straftatbestand gleichwertig in der Strafzumessung klassifiziert wird. Aber der Umgang danach ist von ganz entscheidender Bedeutung, wenn ich hier einen Menschen habe, der nicht in Deutschland sein dürfte oder der in Deutschland einen legitimen Antrag und dann auch eine legitime Entscheidung auf Schutz erwirkt hat und solche Straftaten begeht, der muss dann Deutschland verlassen. Und genau darum dreht sich das hier. Und wir sehen, dass das Gegenstand der Realität ist. Das zu ignorieren, ist eigentlich nur noch naiv. Und deswegen hat der Bundeskanzler das folgerichtig gesagt.
Und Sie als Vertreter der Polizei, als Repräsentant der Beamten, die genau mit diesem Problem tagtäglich konfrontiert sind, sich auch in diese Gefahrensituation begeben, wo würden Sie sagen, wo schlampt da die Politik? Ist das bei der Reinlassung, also werden da Kriminelle quasi ins Land geschleust, werden die falsch mit Samthandschuhen angefasst? Werden die nicht ausgewiesen? Wo sehen Sie da das zentrale Versagen der Politik im Umgang mit diesen kriminellen Asyltouristen, fast schon gesagt?
Es ist eine relativ große Maßnahme. Die Bundesrepublik Deutschland führt ja jetzt Grenzkontrollen durch und weist auch zurück. Eine folgerichtige, großartige Entscheidung, die übrigens auch dazu geführt hat, dass wir über 60% Rückgang haben. Also das ist schon mal ein richtiges Instrument. Wir wissen, dass Schengen, also das europäische Verbundsystem in der Migrationsfrage, gescheitert ist. Viele konzentrieren sich auf das gemeinsame europäische Asylsystem im 2026. Ich habe große Zweifel daran, dass das zielführend ist, aber das gilt es jetzt positiv zu begleiten und abzuwarten, aber nicht naiv zu sein. Und Deutschland hat natürlich über Jahre, Jahrzehnte hinweg ein Stück weit auch eine, ja, schon Sozialoase geschaffen. Mit dem Asylbewerberleistungsgesetz haben wir natürlich auch Maßnahmen geschaffen, wo finanzielle Anreize ganz, ganz zentrale Rollen spielen. Und am Ende müssen wir ja mal festhalten, die Menschen nicht ins Land zu lassen, die keine Legitimität haben, ist das eine. Die Menschen außer Landes zu verbringen, ist das andere. Wir haben über 41.000 Menschen in Deutschland, die sofort Deutschland verlassen müssten, die gar keine Legitimation mehr haben, keine subsidiäre Schutzbedürftigkeit, kein gar nichts mehr. Wir haben aber nur 800 Abschiebehaftplätze bundesweit. Das bedeutet, dass die Bundespolizei alleine schon in weniger als 3 Stunden alle Abschiebehaftplätze vollmachen würde. Und hier liegt die Hauptverantwortlichkeit in Deutschland bei den Bundesländern und nicht bei der Bundesregierung. Das heißt also, wir müssen bürokratische Hemmnisse abbauen, Zuständigkeiten bündeln und eine vernünftige Infrastruktur mit Installierung von Ankerzentren plus schaffen. Und ein ganz zentraler Punkt: Wir müssen aufhören mit den Finanzleistungen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat im Jahr 2021 das sogenannte Bett-, Brot- und Seife-Urteil geurteilt. Soll also heißen, wir müssen die Menschen hier nicht mit finanziellen Mitteln überborden, sondern wir können sie mit Sachmitteln ausstatten. Und da bin ich mir auch sehr sicher, dass gerade die sozialen Anreize über Finanzierungssysteme dazu führen, dass der Migrationsdruck weiter verringert wird.
Wie gehen Polizisten mit dieser alltäglichen Belastung um? Das ist ja ein Grenzgang, wenn man quasi an diesen neuralgischen Stellen, Plätzen, öffentlicher Verkehr, wenn man da einen Menschen, der offenkundig Migrationshintergrund hat, dann wird man dann je nachdem gleich als Rassist abgestempelt, wenn man den kontrolliert. Wie sehen Sie oder wie vollführen Ihre Kollegen und Kolleginnen diesen Grenzgang zwischen Tabuisierung oder einer, ja, wie gehen die im Alltag mit diesem Problem um?
Ich habe immer gesagt, würde die Politik ähnlich verantwortungsvoll handeln wie ganz, ganz, ganz viele tausende Polizeibeamte da draußen, dann hätten wir diese Problematiken gar nicht, weil die Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter widrigsten Bedingungen, teilweise aus gesetzlicher Natur stammt, teilweise aus finanzieller Natur stammt, aber vor allem aus dieser Empörungsindustrie, dass Polizisten, die ihren rechtmäßigen Dienst mit voller Leidenschaft zum Wohle der in Deutschland lebenden Menschen leisten, der immer gefährlicher wird, immer wieder Opfer werden von widerwärtigsten Videoausschnitten, populistischen Debatten, von Diskreditierung, Diffamierungs- und Ächtungskampagnen, meistens von links, tief links auch gesteuert. Aber sie machen es trotzdem, und zwar seriös und rechtsstaatlich ihren Dienst. Der ist nicht einfacher geworden, der ist immer schwieriger geworden, aber die Menschen können sich auf unsere Polizei verlassen. Die Politik muss natürlich auch lernen, nicht nur rhetorisch sich in Individualfällen vor Polizisten zu stellen, sondern grundsätzlich. Polizei hat grundsätzlich politisches Vertrauen verdient. Und wenn im rechtsstaatlichen Verfahren mal klar wird, dass Polizei was nicht richtig gemacht hat, dann wird das ja auch nicht tabuisiert, sondern wird das transparent gemacht. Und ehrlich gesagt, kann ich nur mal wiederholen, was meine tiefe innere Überzeugung ist und was ich auch jeden Tag auf der Straße miterlebe. Wir sollten aufhören, auf diese radikal links-woke Blase auf Social Media zu hören, die sich völlig überempört und überstürzt, die immer wieder daran interessiert ist, Dinge aus dem Kontext zu reißen. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Die Realität ist eine andere. Die Lebensrealität der Menschen auf der Straße sind andere. Und dementsprechend genießt die Polizei auch in Deutschland heute noch große Wertschätzung, wofür ich sehr dankbar bin.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Am 19. November 2025 treffen sich wieder über 500 Führungskräfte und Experten im Kongresshaus Zürich zum Austausch über Leadership an der Schnittstelle zu Transformation und Technologie. Seit über 10 Jahren entsteht über Lead 26 ein starkes Netzwerk, das weit über das Event hinauswirkt. Dieses Jahr sind mit dabei unter anderem Susan Goldworthy, Professorin am IMD, Laurent Gay als CTOO der Bank Pictet, Steven Neubauer als CEO von Adcubum, Karin Taheni als Chief Digital und Technology Officer von Switzerland Global Enterprise und viele mehr. Lead 26 wird unterstützt von Accenture, Xebia, UBS, Valiantis und R-Ready AI. Seien Sie dabei beim Leadership Event des Jahres am 19. November 2025 im Kongresshaus Zürich. Jetzt anmelden unter www.lead-26.com. Und jetzt geht's weiter mit dem Programm von Weltwoche Daily.
Es geht ja auch in dieser Debatte um die Töchter. Die hat ja Friedrich Merz angesprochen. Er hat gesagt, ja, fragen Sie doch mal Ihre Tochter. Er vermute da, dass da eine ziemlich klare Antwort kommt. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung gelesen, mehr als jede vierte junge Frau, also 28%, gibt an, im öffentlichen Nahverkehr sexuell belästigt worden zu sein. Geht es hier in dieser Debatte auch um Deutschlands Frauen? Lässt Deutschland die Mädchen im Stich? Wie sehen Sie so diese Debatte? Ist da was dran? Ist das Argument des Kanzlers stichhaltig, dass man eben genau den Fokus auch auf die Frauen legen soll?
Also auch hier muss man differenzieren. Ich würde gar nicht sagen, man muss mit den Töchtern sprechen, sondern man muss sich einfach mal 10 Minuten auf einen Bahnhofsvorplatz stellen und einfach nur die Augen aufmachen. Dann ist die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz schon traurigerweise, aber sehr eindrucksvoll untermauert. Und auch in der Debatte müssen wir differenzieren. Wir haben zum Beispiel dieses unerträgliche Phänomen, dass knapp jede zweite Frau schon mal Gewalterfahrungen in den eigenen vier Wänden erleben musste. Das ist keine Debatte um das Stadtbild. Das ist auch sachfremd zu dem Kontext, den Friedrich Merz meinte. Trotzdem ein überbordendes Problem, um das wir uns kümmern müssen. Wir müssen uns natürlich um den Rückzug auch und insbesondere von Frauen aus der Öffentlichkeit kümmern. Aber es betrifft nicht nur Frauen, es betrifft selbstverständlich auch Männer. Es ist auch kein immer wieder ein geschlechterspezifisches Phänomen, sondern auch Minderheiten aufgrund der sexuellen Orientierung, der religiösen Überzeugung sind ja mittlerweile in bestimmten Stadtteilen schon bedroht, mit der körperlichen Unversehrtheit möglicherweise auch mit Leib und Leben. Also ja, natürlich ist es eine allumfassende Debatte. Wir sollten das eine tun, ohne das andere zu lassen. Der Schutz des Lebens, der Schutz der körperlichen Unversehrtheit von Mädchen, von Frauen, von Jungs, von Männern hat immer oberste Priorität. Und wir erleben eine Verrohung und eine Respektlosigkeit, insbesondere gegenüber Frauen, die sich auf ganz unterschiedlichen Wegen und Ausmaßen in der Realität widerspiegelt. Und da braucht es eben kluge Konzepte, die nicht nur über die Polizei zu lösen sind. Das wäre viel zu kurz gedacht. Da kommen wir wieder zu dem Thema der sozialen Infrastruktur. Und da muss man auch mal auf die Menschen hören, die sich mit diesem Thema der Gewaltphänomene und der Prävention gut auskennen. Und die muss man dann in der Politik einladen und auf diese Menschen insofern eingehen, dass man sagt, das, was ihr uns vorschlagt, das setzen wir mal um. Und deswegen meine ich, um das mal abschließend zu sagen, aus der Rhetorik jetzt auch in die konsequente Handlungen hinein und weniger auf die Empörten hören, die null, aber wirklich null Beitrag dazu leisten, dass Deutschland wieder vom Kopf auf die Beine gestellt wird.
Wollte ich gerade noch sagen, mein erster Gedanke, als ich von diesen jede vierte junge Frau erlebt sexuelle Belästigung, dann war mein erster Gedanke noch, das scheint mir eher noch unbedingt zu sein. Da gibt es ja wahrscheinlich einen Graubereich, dass man da nicht genau weiß, was ist überhaupt sexuelle Belästigung, was ist nicht. Aber in der Schweiz gab es mal eine Studie, da hat man gesehen, dass 9 von 10 jungen Frauen, wenn sie am Abend feiern waren, schon sexuell belästigt worden sind. Glauben Sie, dieses Problem, dieses Kriminalitätsproblem, Gewaltproblem, Belästigungsproblem ist in Tat und Wahrheit noch viel größer? Ich meine, als Polizist sollten Sie das ja irgendwie wissen. Also glauben Sie, da wird in der öffentlichen Debatte sogar noch mit viel zu tiefen Zahlen hantiert?
Ja, wir haben ja das sogenannte L-Feld. Das sind also die Fakten, die uns vorliegen aufgrund von Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden und dem Strafverfolgungsanspruch, also das, was beanzeigt worden ist. Und dann haben wir das sogenannte Dunkelfeld. Und ich glaube, dieses sogenannte Dunkelfeld wird uns alle den Boden unter den Füßen wegziehen, weil das natürlich viel größer ist. Viele Frauen zeigen es gar nicht an, haben Angst, werden bedrängt. Gerade im familiären Kontext hängen da auch emotionale und finanzielle Abhängigkeiten zwischen. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, was trauriger nicht sein könnte, aber was in Deutschland überbordend sein wird. Und deswegen ist es wichtig, und ich muss das wiederholen, das nicht nur in einem polizeilichen Kontext zu sehen, sondern wirklich mit Profis darüber zu sprechen, wie kann man so einem Phänomen entgegentreten? Wie kann man Frauen zielgerichtet helfen, sowohl in der Kommunikation als auch in der Strafverfolgung, in der Prävention, in all diesen Bereichen? Diese Debatte eignet sich auf gar keinen Fall, sie verkürzt zu halten. Dafür haben wir aber auch ganz fantastische Experten in Deutschland, die das großartig betiteln, benennen können und auch Fehleranalysen vorantreiben können. Aber ja, das Dunkelfeld wird so massiv sein, dass uns tatsächlich allen schlecht wird. Da bin ich mir sehr sicher.
Naive Frage. Wenn man aus der Schweiz auf Deutschland blickt, dann hört man eben, wie Sie gesagt haben, von diesen fast täglichen Messerattacken. Man hört von Freibad-Debatten, die eigentlich wiederkehrend sind. Jedes Jahr hat man das. Dann hat man die Weihnachtsmärkte, die irgendwie abgeriegelt werden müssen. Eine Frage an Sie. Was muss noch passieren, damit die deutsche Politik etwas unternimmt und vielleicht auch die Medien da ordentlich darüber berichten? Was muss da noch auf Deutschland zukommen und Deutschland als Gesellschaft widerfahren und ertragen?
Das ist eine total spannende Frage. Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren so fundamental verändert, dass das für den einen oder anderen unwiderruflich ist und vor allem für mich persönlich auch mehr als erschreckend. Wir führen immer wieder die gleichen Debatten. Wir haben immer wieder dieselben Straftatbestände, die von Jahr zu Jahr größer und dramatischer werden. Wir haben immer wieder die gleiche Empörungsindustrie dahinter, übrigens genau die, die nie zur Lösung des Problems beitragen, sondern sich einfach nur empören, weil sie aus ihrer Berliner Schei-Latte-Mitte-Blase raus instrumentalisieren wollen, die ihre Ideologie nach vorne treiben wollen. Und die Bundesregierung macht tatsächlich schon eine Menge, aber die Länder sind hier in Hauptverantwortung. Und ich sehe ehrlich gesagt noch nicht, dass es einen Ruck durch Deutschland gibt, wo sich Bund und Länder einig sind, mit einem ganz klaren Kurs voranzugehen. Es wäre aber auch falsch zu sagen, dass gar nichts passiert. Wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass diese radikalen Ideologen, die super laut sind, die framen, die diskreditieren, die diffamieren, die Social Media für sich erobert haben, dass das nicht die Mehrheit ist. Und Politik und auch andere Funktionäre dürfen sich nicht davon abschrecken lassen, wenn sie wieder einmal Teil einer Hetzkampagne sind. Ich kann das immer nur wiederholen. Nicht all das, was durch diese linken Berufsempörten kommuniziert wird, ist auch Gegenstand der Realität. Und wir sollten nicht auf die Presse von morgen blicken, sondern auf ein gesundes und demokratisch resilientes, gegen Extremismus kämpfendes Deutschland. Und am Ende des Tages ist das das Nachhaltige. Es ist nicht immer einfach, es auszuhalten, aber es ist notwendig. Wer auf politische Korrektheit steht oder wie die positive Schlagzeile wichtiger ist als tatsächlich das Wohl des eigenen Landes, hat in politischer Verantwortung wenig zu suchen. Und so würden wir die Lage auch nicht in den Griff bekommen. Aber auch hier muss man sagen, der Bundeskanzler hat es ausgesprochen, er hat es nicht zurückgenommen. Minister Dobrindt ist da sehr stringent hinterher und wir haben auch viele Landesinnenminister, die da vor die Lage kommen wollen. Also zu sagen, es tut sich nichts, wäre auch falsch. Es tut sich nur noch zu wenig.
Letzte Frage, was muss passieren? Welche Sofortmaßnahme sehen Sie, damit sich Ihre These eben wieder umkehrt und damit Deutschland nicht mehr unsicher ist, sondern wieder sicher wird?
Ganz platt runtergebrochen. Abbau von Bürokratie, Stärkung der öffentlichen Infrastruktur. Wir brauchen konsequenten Grenzschutz. Wir müssen die Pull-Faktoren beenden, also die finanziellen Anreize. Wir brauchen eine echte Abschiebeoffensive. Wir brauchen eine echte Bildungsoffensive. Wir brauchen eine echte Sicherheitsoffensive in finanzieller, personeller und materieller Hinsicht. Und vor allem müssen wir darauf achten, dass wir unsere demokratische Resilienz dahingehend stärken, dass wir linke NGOs weniger Fördermittel geben, sondern das in Vereinigungen stecken, die wirklich zum Wohle aller agieren. Und allumfassend muss gesagt werden, wir haben einen schwachen Staat in der sicherheitsspezifischen Infrastruktur und vor allem in der sozialspezifischen Infrastruktur. Und das ist ein Sprint wie ein Marathon, aber damit müssen wir beginnen. Und wenn wir unsere soziale Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen mit vernünftigen Sanktionsmaßnahmen, mit einem vernünftig ausgestatteten öffentlichen Dienst, dann wird sich das ja auch wieder verändern. Aber das, was über Jahrzehnte auf Deutsch gesagt verpennt worden ist, wird nicht in wenigen Monaten oder Jahren wieder umkehrbar sein. Aber wir müssen jetzt beginnen.
Was mir noch aufgefallen ist, Entschuldigung für dieses Stichwort, aber mich interessiert, wie haben Sie eigentlich diese Rechtfertigung fast schon von Friedrich Merz aufgenommen? Ja, er meine übrigens dann schon nicht alle und auch nicht alle Ausländer seien darunter gemeint. Sind wir in Deutschland so weit, dass man quasi als Disclaimer-artig das noch nachschieben muss und die Aussage dahingegen präzisieren muss, was eigentlich schon völlig klar ist? Also sind wir so weit in der deutschen Debatte?
Also das ist genau das, was ich meinte, dieses Toxische, was in unserer Gesellschaft vorherrscht, was immer von den radikalen Rändern wieder betrieben wird. Selbstverständlich, jeder, der klar denkend ist und der nicht überall das Bösartige in einem Menschen sucht, weiß, dass das so ist. Wir reden von dem Wohle aller in Deutschland lebenden Menschen. Wir haben so viele Millionen fantastische Menschen mit tollen Biografien aus anderen Ländern, die nicht wegzudenken sind. Deutschland braucht diese Menschen, Deutschland will diese Menschen und andersrum genauso. Darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht klar zu differenzieren. Wir haben bestimmte Straftatbestände, da haben wir eine bestimmte Überproportionalität im Rahmen der Gesamtbevölkerungsstruktur und da braucht es klare Maßnahmen, damit keiner mehr darunter zu leiden hat. Und es sind immer wieder diese industriell installierten quasi schon Hetzkampagnen. Und nochmal, ich finde nicht, dass man das hinterher schieben muss. Wer heutzutage in so einem Denken verfallen ist, dass die in Deutschland lebenden Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, nicht zu Deutschland gehören, dass sie pauschal schlecht sind, der ist geschichtsvergessend, der sollte in Deutschland niemals Verantwortung haben. Und Friedrich Merz gehört ganz, ganz, ganz sicher nicht dazu.
Herr Ostermann, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.